Datendurchblick, der Podcast.
Für den klaren Blick auf Daten. Mit Irit Nachtigall
und Katharina Schüler.
Du hast ja total früh Kinder gekriegt, ne?
Ja, mit 19 habe ich mein erstes Kind bekommen.
Und dann?
Oh, Irit, jetzt fragst du mich schwierige Sachen. Ich vergesse mal, wie alt meine Kinder sind. Dann mit 22, mit 24 und das jüngste mit 31. Ja, mit 31.
So alt warst du dann schon?
Da war ich schon steinalt.
Okay, ich habe meine mit 37 und mit 39 gekriegt. Und das ist so ein bisschen das Thema, was wir heute hatten. Weil ich meine, so alte Mutti hat man ja doch ein deutlich erhöhtes Risiko für Trisomie oder andere Fehlbildung mag ich immer nicht so gerne das Wort, weil es ja inzwischen so viele tolle Beispiele für Trisomie 21 Kinder gibt, die oder Menschen, die tolle Sachen. Es gibt dieses eine tolle Model, die auch Schauspielerin ist, diese Frau mit einer Trisomie 21, das ich wirklich bewundernswert finde. Und deswegen finde ich das mit den, sagen wir mal, anders ausgestattete Kinder ist vielleicht besser. Und das steigt ja sehr mit dem Alter und war dann bei mir natürlich in meinem Alter schon sehr hoch. Und dann hatte meine große Tochter auch noch einen sogenannten White Spot im Herzen. Und das ist so ein statistischer Marker dafür, der dann die Wahrscheinlichkeit hochsetzt, dass dein Kind eine Trisomie 21 hat, weil sich dieser White Spot statistisch häufiger bei Kindern mit einer Trisomie findet als bei Kindern ohne Trisomie. Und dann hieß es, mein Risiko wäre dann auf einmal nicht mehr 1 zu 500, sondern 1 zu 150. Und ich solle doch unbedingt eine Fruchtwasseruntersuchung machen lassen. Und dann hatte ich aber wahnsinnige Angst davor, weil mir damals gesagt wurde, jetzt habe ich gerade nochmal nachgelesen, ist 1 zu 200 die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind dann eine Fehlgeburt wird. Und damals habe ich mit 1 zu 100 gerechnet und habe gedacht, nee, das ist mir jetzt einfach zu heikel. Und dann hatte der mit mir befreundete Gynäkologe auch ganz viel andere Sachen noch geguckt und hat dann sozusagen das Risiko, damals nicht gerechnet, aber sozusagen runtergewertet, weil er sagte, es hat Kind hat eine große Nase und hat lange Beine und so. Und da kommt jetzt wieder die andere Statistik dazu, die er damals intuitiv ja gemacht hat, aber nicht ausgeführt hat. Und zwar dieses Hintergrundrisiko, was ich ja dann eigentlich auch runterrechnen müsste, wenn du Dinge nicht hast. Oder? Also wenn ich jetzt...
Genau, weil es ja nicht nur risikoerhöhende Marker gibt, sondern auch risikosenkende Marker, beziehungsweise wenn bestimmte Marker nicht vorhanden sind, spricht es eben dafür, dass das Risiko für eine Trisomie 21 beispielsweise verringert ist.
Ganz spannenderweise habe ich gelesen, das hast du ja wahrscheinlich als Nichtmedizinerin gar nicht so aufgefallen, dass diese sogenannte Arteria lusoria, das ist eine Hauptschlagader des Armes, bei Trisomie 21 Menschen auch häufiger ist. Und meine Leiche bei der Anatomie damals hatte eine sogenannte Arteria lusoria. Das ist die Lusoria kommt von dem lateinischen Spielen. Das ist eine Spielerei der Natur, okay, dass 1% der Menschen eine sogenannte Arteria lusoria haben, wo eben diese Hauptschlagader für den Arm, die Arteria subclavia rechts, anders entspringt als bei anderen Menschen. Das ist auch häufiger. Das habe ich jetzt gerade nachgelesen, so den Trisomen. Da musste ich natürlich so ein bisschen grinsen irgendwie. Das fand ich ganz spannend. Das ist einem wahrscheinlich als Nichtmediziner gar nicht so bedeutsam vorgekommen. Das ist spannend.
Ja, und ich finde, das Thema, was du gerade anreißt, das geht ja über das Thema Trisomie oder ja, Fehlbildungen und so weiter hinaus. Ich tue mir auch schwer darüber, also das so zu bezeichnen, weil mein kleiner Neffe hat Trisomie 21 und deswegen erlebe ich das selber, wann immer ich ihn sehe, was das einfach für ein wahnsinnig süßes Kind ist. Also wenn er nicht gerade ausflippt, aber das, ja, das kennen wir ja, dann sind auch andere Kinder dann nicht mehr unbedingt süß. Aber das, was du sagst, worauf du achtest, worauf ich achte, was uns auffällt, ist die Frage, wie werden eigentlich solche Risiken kommuniziert? Und mein Eindruck ist es, dass viele Ärzte sich wahnsinnig schwer damit tun, auch darüber so zu reden, dass es sachlich richtig rüberkommt, aber nicht dazu führt, dass man total beunruhigt ist oder eigentlich überhaupt nicht weiß, was man damit anfangen soll. Und diese Informationen eben einzuordnen.
ist ja auch total schwer. Und ich glaube, dass der Kollege damals, das war ein älterer Kollege, der schon sehr viel Erfahrung hat und der das wahrscheinlich gesehen hat, der konnte das jetzt in dem Moment nicht statistisch einordnen, was er da getan hat. Aber er hat vor allem meinen Mann eben wahnsinnig beruhigen können mit seinem Fachwissen, dass er eben einfach wirklich ausgemessen hat, wie lang ist der Oberschenkel, weil man weiß, dass Trisome Menschen eben sehr häufig verkürzte Extremitäten haben und so. Und dann hat er das zwar nicht gegen gerechnet, aber uns gegen erklärt. Also hat uns dann das Kind ganz ausführlich gezeigt im Bauch und hat das so gemacht. Und da wäre es natürlich noch viel leichter gewesen und ich als Zahlenmensch hätte mich wahrscheinlich noch leichter getan, wenn er das damals schon hätte berechnen können. Und ich könnte mir vorstellen, ich habe jetzt lange nicht mit Gynäkologen gesprochen, aber dass man daraus auch einen Algorithmus entwickelt, dass man sozusagen solche Zahlen eingibt, auch die positiven, also jetzt nicht nur die negativen das macht oder negativen, also die Wahrscheinlichkeit erhöhen, sondern auch die Wahrscheinlichkeit senkenden Zahlen einfach in so einen Algorithmus reingibt und dann eben zu einem ganz anderen Ergebnis kommen würde. Das gab es eben damals nicht zu meiner Zeit, sondern da hat man dann nur gesagt, okay, Alter plus White Spot ist ein Risiko von. Und diese ganzen, ne, lange Nase, lange Beine und lauter so andere Dinge, die da waren, die hat man eben genau damals zumindest nicht gegengerechnet. Und ich hoffe für die Schwangeren heute, dass man das gegenrechnet.
Ja, eigentlich wäre das doch eine tolle Idee, wenn es sowas gäbe als App zum Beispiel, oder? Ja. Wo man das auch dann also so leicht verständlich bekommt und sieht, was solche Risiken eigentlich bedeuten, diese in Anführungszeichen nackten Zahlen, was die wirklich heißen.
Zu meiner Zeit war das so, dass das Ultraschall das Gerät das gleich sozusagen mitrechnen konnte. Ich meine, das ist jetzt schon sehr lange her. Das war damals wahrscheinlich extremst fortschrittlich. Ich war auch in der Charité. Das ist ja gut. Das war mein medizinisches Zuhause. Ich bin in mein medizinisches Zuhause auch für alle Untersuchungen und alles, was ich habe machen lassen, gegangen. Und das war ein relativ, oder das war ein sehr fortschrittliches Gerät, was das rechnen konnte. Und ich hoffe halt einfach, muss ich unbedingt jetzt mal Gynäkologen fragen und ich werde es dann auch nachliefern, spätestens bei LinkedIn diese Information, ob die neuen Geräte das eben jetzt schon gegenrechnen können, die positiven Sachen. Aber hattest du überhaupt irgendein Risiko bei deinen Schwangerschaften?
Ich hatte kein Risiko, aber ich habe eine Tochter, die bei der sich dann nach der Geburt ein Herzfehler rausgestellt hat. Das hat sich verwachsen, es ist alles gut und so. Aber das war dann schon, als es dann rauskam, erstmal ein ziemlicher Schock.
Also die hatten offenes Foramen, also
ein Loch zwischen... Foramen ovalis.
Genau, ein offenes Foramen ovaler, genau. Das ist ein Loch zwischen
ovale,
dem...
Ovale, ja, okay.
Genau, das ist ein Loch zwischen den beiden Vorhöfen und das hat eigentlich jeder Mensch am Anfang, das braucht man auch, weil ja der Austausch im Mutterleib zwischen dem Blut darüber stattfindet, weil man ja nicht diese getrennten Kreisläufe hat. Und nur bei den meisten Menschen, bei wirklich fast allen Menschen, schließt sich das bei der Geburt mit dem ersten Schrei. Aber bei meiner kleinen Tochter übrigens hat sich es auch erst sehr viel später geschlossen. Das ist nicht so selten, weil das ja einfach, das ist eine Verklebung von den Blättern dann und das ist gar nicht so selten. Und bei den meisten Menschen hat es gar keinen Krankheitswert. Bei uns ist es rausgekommen, als wir tauchen gehen wollten, weil du eben eigentlich mit einem offenen Foramen ovale nicht tauchen gehen solltest. Aber das war bei meiner Tochter dann zum Glück schon so weit zugewachsen, dass es nur noch ein kleines Geräusch war und dass alle gesagt haben, die kann damit tauchen gehen.
Ja, unser Arzt hat damals auch gesagt, ja, manche fallen halt dann mit 60 auf dem Golfplatz einfach um und dann stellt sich raus, dass sie es auch hatten.
Ja, so ist das mit dem damit. Und also das Ding ist ja immer, der Krankheitswert ändert sich ja manchmal auch ein bisschen, wenn du weißt, dass du krank bist.
Ja, genau. Und sonst ist es halt einfach allgemeines Lebensrisiko, oder? Ja. Ich meine, da muss man ja vielleicht auch manchmal drüber nachdenken.
Genau. Es gibt ja viele Menschen, die sich eigentlich ganz gerne einfach mal durchs MRT schieben lassen wollen würden und einfach mal gucken, was vielleicht noch so sein könnte. Ich finde, so das Leben ist ja auch interessant dadurch, dass man nicht weiß, was kommt.
Das war Datendurchblick von Thieme mit Katharina Schüler und Irit Nachtigall. Wenn ihr keine Folge verpassen wollt, abonniert uns auf Apple Podcast, Spotify oder wo auch immer ihr eure Podcasts am liebsten hört.
Und wenn euch der Podcast gefällt, hinterlasst doch eine 5-Sterne-Bewertung, damit auch unsere Statistiken steigen. Bis zur nächsten Folge.